herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Care in Action. Der heutige Podcast findet im Rahmen unserer Reihe anlässlich 80 Jahre Care statt und ich habe einen sehr speziellen Gast heute, nämlich Herrn Heinrich Ehlers. Herzlich willkommen bei Care, Herr Ehlers. Er ist ein Holocaust-Überlebender, Zeitzeuge und Care-Paket-Empfänger. Er wurde 1939 in Wien geboren und er überlebte als Kind mit seiner Familie versteckt in einer Kellerwohnung im 5. Bezirk. Nach der Befreiung bedeutete ein Care-Paket für ihn Hilfe, Hoffnung und Menschlichkeit. Er ist heute hier, um mit uns über seine Geschichte zu sprechen und darüber, warum wir Antisemitismus und Rassismus auch heute entschieden entgegentreten müssen. Jetzt ist Ihre Geschichte, Herr Ehlers, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt in Vorbereitung auf unser Gespräch, wirklich unglaublich. Wie hat das für Sie ausgeschaut als Kind? Wie haben Sie das als Kind erlebt? Können Sie uns das heute überhaupt noch sagen? Ich nehme an, Sie können sich schon noch erinnern, oder?
Ja, also circa ab dem dritten Lebensjahr haben wir, also kann ich mich erinnern, wie das war und was damals passiert ist. Ja. Wir wussten aber nicht, also auch mein Bruder, der also ein Jahr später geboren wurde, auch wir wussten nicht, was genau was passiert ist. Wir wussten nur, dass wir haben uns gefürchtet vor irgendetwas, was wir nicht wussten, was los ist. Ja. Mhm. Wir haben auch nicht gewusst, warum wir uns nicht bewegen können. Also, aber wir haben es auch nicht gewusst, dass sowas gibt. Dass wir waren ja nie draußen auf der Gasse oder im Freien. Ja. Wir waren nur in den einen Raum. Wir haben zwei kleine Räume gehabt, wo wir sechs Personen, wo wir uns aufhalten mussten. Ja. Und
das war in Ihrem Wohnhaus im 5. Bezirk?
Das war ein sehr schönes Haus in einer Sackgasse, eine ganz ruhige Gasse. Und der Grund, warum wir nicht raus durften, war, die Eltern haben Angst gehabt, dass wir sie verraten könnten, ja. Weil, das war eine Gasse, wo, jetzt stehen dort Autos, aber, und, ist voll, ja. Aber damals war es ruhig und die Kinder haben draußen gespielt und, das wäre große Gefahr für meine Eltern und überhaupt für uns gewesen, ja. Und, darum konnten wir nur, unser einziger Spielplatz war entweder in diesen zwei Räumen oder nebenan ist der Kohlenkeller, also wo die Kohlen gelagert wurden und da sind wir herumgelaufen. Und unser einziges Vergnügen war, wenn es ein Vergnügen ist, war, dass wir konnten durch so Schlitze von den, so Luftschlitze, da waren so Türen in der Mauer, für die Kohlen zum Runterlassen. Mhm. Und haben wir rausgeschaut und haben wir gesehen, wie die Hitlerjugend, das war ein Zentrum für die Hitlerjugend dort, gleich daneben, und wenn die exerziert haben, da haben wir die weißen Socken gesehen von denen. Und das war das Einzige, wo wir dann, aber wir durften kein Wort, wir durften nicht reden und schon gar nicht schreien oder irgendwas oder weinen. Das gab's nicht.
Das muss ja für Ihre Eltern mehrfach furchtbar gewesen sein, weil zwei so agile Kleinkinder im Zaum zu halten, das stelle ich mir in so einer Situation über so einen langen Zeitraum einfach furchtbar vor. Und ich nehme an, dass Sie auch selber viel Angst gehabt haben, oder? Weil Sie haben ja verstanden, was los ist.
Ich hab nicht verstanden, warum. Ich habe nur gewusst, es ist irgendeine Gefahr, aber wir haben das nicht verstanden, wir haben das nicht gewusst, ja. Aber das hat man mir später gesagt, dass die Gefahr von den, die Eltern, also die Angst, die die Eltern hatten, auf uns übertragen hat. Also wir haben uns immer gefürchtet, aber wir haben nicht gewusst, vor was. Ja? Mhm. Also weil wir das nicht verstanden haben.
Klar. Ja? Und wie alt waren Sie, wie Sie es dann verstanden haben? Da war ja das schon alles vorbei, oder?
Naja, das war ziemlich am Ende, ja. Mhm. Dass wir, ich habe eigentlich mehr Angst gehabt von den, die zum Schluss waren ja die Fliegerangriffe. Und bei uns wurde in der Nähe sehr viel zerstört. Also da war der Bahnhof, der Südostbahnhof in der Nähe, nicht weit. Und die ganzen Straßen, die waren alle kaputt. Und auch die Nebengasse, einige Nebengassen waren zerstört. Und das war ein richtiges Wunder, dass diese Sackgasse, diese wunderschöne, die jetzt noch sehr schön ist, dass die das überstanden hat.
Es braucht manchmal auch Wunder, um zu überleben. Das denke ich mir auch sehr oft bei der Arbeit von Care. Manchmal passieren die kleinen Wunder, die enorme Auswirkungen
haben. Das glaube ich. Und wenn ich war jetzt zufällig vor kurzem wieder dort, und also bewundere erstmal die Gasse ja so, das mit Vorgärten, das gibt's ja ganz selten in Wien, und so eine ruhige Gasse. Jetzt stehen Autos dort, aber das war ja damals nicht, da haben nur Kinder gespielt. Ja.
Ist es für Sie schwer, dort heute hinzugehen?
Jetzt nicht mehr. Aber am Anfang, das erste Mal, wollte ich gar nicht dorthin. Also ich war nur, ich habe immer so im Bauch so ein Drücken gehabt, ja. Und ich habe da ein paar Mal versucht, bin da vorbeigefahren, wollte dort reingehen und das war unmöglich. Und das erste Mal war ich dann mit war eine Fernsehaufnahme dort, das war 1989, und da hat mich die Dame, die das organisiert hat, also den Film gedreht hat, wollte, dass ich mit ihr runtergehe. Und das war also für mich sehr schwer. Und ja, ich habe es dann versucht, es ist dann gegangen. Und ja, und dann war da praktisch, der Druck war weg.
Das ist wie wenn ein Bann bricht, dann,
ja,
wenn
genau,
man das einmal
ja
hinter sich hat, oder?
Ja, weil es war dann irgendwie anders, ja. Aber vorher war das für mich unangenehm, da drunter zu gehen, überhaupt in die Gasse reinzugehen, ja.
Erinnern Sie sich dran, wie Sie das erste Care-Paket wahrgenommen haben oder wie das gekommen ist?
Das kann mich schon erinnern. Ich meine, es kamen dann einige, aber das weiß ich nicht, jedes Einzelne. Ich kann mich erinnern, dass wir dann alle dort herumgestanden sind. Mein Vater hat es gebracht. Und wir wussten nicht, was da in den, da kommt plötzlich ein Paket, also wir als Kinder, ja, was das ist. Und man hat das aufgemacht und wir haben dann, ich kann mich erinnern, ja, es war ein mehr oder weniger Freudenschrei, ja, von auch meinem Bruder. Und meine Schwester hat das noch nicht verstanden, also wir haben gewusst, das ist was Gutes, aber wir haben das noch nicht so, wir haben auch nicht gewusst, von wem, ja, wieso das plötzlich kommt, ja. Weil wir haben, Essen war bei uns das, ja, wir haben sehr, sehr wenig zu essen gehabt. Das war das größte Problem.
Das heißt,
wo ich
Sie
mich
haben,
auch erinnern kann.
Sie haben zu den hungrigen Wiener Kindern gezählt.
Ja, na, wir haben ja noch das Problem gehabt, noch mehr wie die anderen, weil wir, die anderen hatten ja auch während der Zeit, also da gab es ja diese Lebensmittelmarken und für diese Lebensmittelmarken konnte man dann verschiedene Sachen bekommen in den Geschäften. Nicht immer, weil das ja nicht immer vorhanden war, aber wir haben ja nur einen Teil bekommen, weil meine Mutter war ja Christin, und wir selbst auch keine Juden. Also wir sind ja nicht als Juden geboren worden. Also mein Vater meine Großmutter, die haben das nicht bekommen, weil die wurden sogar gesucht damals. Also man musste das teilen, was wir bekommen haben. Und auch, wir haben zwar eine Hausbesorgerin dort, die hat uns sehr geholfen.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Haben Ihnen Leute geholfen aus
dem Haus? Gewusst haben es alle im Haus, ja. Mhm. Aber geholfen hat uns ein altes Ehepaar, die Hausbesorger, die waren Es waren Tschechen, also so ein böhmisches Ehepaar, die kaum, also sehr schwer Deutsch gesprochen haben. Und die haben uns geholfen und die haben auch meiner Schwester dann, die 1944 auf die Welt gekommen ist, haben sie meine Schwester betreut, weil meine Mutter war so schwer krank, dass sie das nicht mehr konnte. Ja? Und es gibt sogar ein Foto, wo sie das Kind auf dem Arm hält und es ist zwar so im Halbdunkel, weil das war ja ziemlich dunkel in der Wohnung. Und und die hat uns hin und wieder, aber auch konnte auch nicht sehr viel, weil sie ja selber nicht viel gehabt haben. Und ich kann mich erinnern, die haben uns einmal ein Pudding gemacht und wir haben uns gefreut, aber das war aus saurer Milch, ja, und also mir graust jetzt noch, wenn ich daran denke, ja, aber wir haben das gegessen, weil ja, es gab nichts anderes und bei uns war Hunger war dauernd, ja.
Das heißt, das Care-Paket hat jetzt nicht das Leben an sich gerettet, aber es hat es verbessert.
Es hat verbessert und ich habe jetzt noch den Geschmack von einigen Sachen, wo ich mich so erinnern kann und die ich jetzt noch kaufe. Mhm. Schmeckt mir aber nicht mehr so wie früher, aber ich habe noch immer den Geschmack von denen, das ist zum Beispiel Corned Beef, ja. Oder es war Kakao drinnen. Ich glaube, es war nicht mehr nicht. Ich glaube, ich kann mich erinnern, das war eine holländische Firma, aber das habe ich nicht gewusst damals, aber Van Houten sagt mir was, ja. Mhm. Also, die das erzeugt haben. Ich weiß nicht wieso, also, wie das, haben die das gekauft und dann nach Amerika gebracht, weiß ich nicht, aber da gab's einige Sachen, die ich jetzt mir noch so mal erinnern kann.
Aber es ist lustig, dass Sie das Corned Beef sagen. Ich glaube, das ist über diese Backerln wirklich nach Österreich gekommen damals, oder? Weil alle aus dieser Generation kennen das. Meine Eltern sind derselbe Jahrgang wie Sie. Und ich kann mich erinnern, mein Vater hat seit seines Lebens gern Corned Beef gegessen.
Das kenne
ich. Und ich sehe die Dosen von mir und von dieser bestimmten Firma, die ich jetzt nicht sage, weil wir keine Werbung machen. Aber ich habe das vor ein paar Jahren mal wieder probiert, weil ich mir gedacht habe, er hat das so gern gehabt und er ist dann gestorben und ich wollte das einfach, das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Aber es gibt wirklich Geschmäcker, oder? Die prägen sich richtig ein und Produkte, die begleiten einen ein ganzes Leben lang, auch wenn man sie so gar nie gekauft hätte, oder?
Und das, ich kaufe es noch hin und wieder. ich weiß nicht, das ist ein Zwang, ist das,
ja.
Ich kaufe es noch, aber es schmeckt mir nicht mehr so wie früher.
Ist sehr fett, oder? Ja.
Bitte?
Ist auch sehr fett eigentlich.
Ja, oder? Und
heute soll man ja so
ich mache das immer, essen. Ich mache immer so Versuche beim Kochen.
Mit einer Eierspeise wahrscheinlich.
Ja, oder
das hat mein Papa
ja,
auch gemacht.
Zwiebeln
ja.
Und so, aber der Geschmack, ich habe das noch immer, das ist ja wunderbar. Ja. Und wir haben ja damals überhaupt kein Fleisch, kann mich erinnern. Das war mehr oder weniger ganz selten, dass wir Fleisch bekommen oder Wurstsachen. Ja.
Was hat die Familie gemacht mit dem Care-Paket? Ist das gleich aufgegessen worden oder haben die Eltern das dann weggeräumt oder wie war das?
Naja, meine Eltern haben das dann aufgeteilt, also nicht, dass man sich dann stürzt auf die, also die haben das schon, weil damals gab es ja nicht sehr viel zu der Zeit. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur, dass es ein paar Mal, es war nach dem Krieg, gleich irgendwann einmal, es muss 46 oder sowas gewesen oder 47 gewesen sein. Und dann, wir haben das noch ein, zweimal bekommen, aber das kann mich nicht mehr so genau erinnern. Mhm. Ja. Aber das ist die erste, das hat mich irgendwie, das weiß ich noch. Ja.
Wie ist Ihnen dann gegangen später, wie Sie dann, weil wie der Krieg vorbei war, waren Sie ja dann schon 6, 7 Jahre alt.
6 Jahre, ja.
Wie geht's einem dann als Kind, wenn man das erlebt hat, als Wiener in Wien, wie geht's einem da?
Naja, die erste Zeit, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben das Einzige, was wir haben, für uns war ja das alles neu. Ja? Wir wussten ja nicht, wie es draußen ausschaut. Ich kann mich nur erinnern, dass wir einmal, da war, ich war ein Jahr, circa ein Jahr alt, und da ist meine Frau, meine Mutter mit so einem alten, da gibt's auch ein Foto, mit so einem Kinderwagen, hat sie mich herum, sind wir gefahren, so Wien, so, die Wienfluss ist dort in der Nähe bei der Pilgrimbrücke, und, aber das war ein, ja, da war ich nicht ganz ein Jahr alt, aber dann später, ich war nicht gewusst, wie es da ausschaut draußen. Das einzige auch Lebewesen, das wir gekannt haben, war eine Katze, die dort eine rote Katze, die dort herum und war immer, ist immer zu uns gekommen, war ziemlich dick, wahrscheinlich von den vielen Ratten, die dort waren, ja. Und also wir haben nichts gewusst, was uns erwartet draußen, ne? Und plötzlich sehen wir Bäume, das haben wir alles nicht gewusst, ja? Und wir haben auch nicht so gedacht, ich kann mich erinnern, ich habe damals angefangen zu laufen, ich bin immer nur gelaufen und das ist bis jetzt geblieben. Also das war immer in Bewegung, ja. Und über die Menschen habe ich nicht sehr viel. Wir haben auch die Eltern haben uns nicht so. Wir haben ja nicht gewusst, um was gegangen ist. Für mich, ich war erst einmal froh, dass diese ganzen Bombenangriffe aufgehört haben, die uns ja ununterbrochen, mir ist immer schlecht geworden von ich nur gehört habe im Radio, da gab es einen Volksempfänger, Radio, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das hat fast jede Familie gehabt, so ein schwarzes Kastel, wo drauf mit Hakenkreuzen da konnte man die Siegesmeldungen immer hören von den Deutschen und Österreichern, die es gar nicht gegeben hat. Später haben wir das ja gewusst. Und dann gab es, da konnte man, mein Vater hat es so einstellen können, dass man auch den englischen Sender hören konnte, in Englisch oder auch in Deutsch. Und die dann gesagt haben, dass es so nicht ist, ja. Und dass man zugehört, dass man diesen Sender eingeschaltet hat, diesen englischen Sender, stand die Todesstrafe. Mhm, ja.
Das weiß ich.
Mhm. Und na gut, das hat uns alle, das haben wir alles nicht gewusst, als Kinder. Und es hat uns nur interessiert, weil wir waren neugierig draußen, es war das Schöne. Also es habe ich auch später dann, kann mich erinnern, später erfahren, dann, dass ein wunderschöner Frühling war und die Sonne hat gescheint. Und das war für uns alles neu. Ja. Also, und das da haben wir nicht an irgendwas gedacht. Wir waren plötzlich. Das war aber neu für uns.
Einfach froh im Leben zu sein und froh rauszukönnen.
Ja, oder? Und wir waren erstaunt und dann erst einmal zu sehen, dass es nicht nur weiße Socken gibt, sondern die Hitlerjugend getragen haben oder so und hin und wieder auch so schwarze Schnürlsamthosen und das ist dann war das Ganze weg, ja. Ich kann mir erinnern, wir haben dann angefangen, dann auch zu spielen mit den Kindern oder sind dann raus und, ja.
Das war dann wieder in Ordnung für Sie als Kind?
Naja, schon, ja. Wir haben ja noch nicht wir haben erst später die Probleme bekommen. Das waren beide, mein Bruder hat früher angefangen. Er hat angefangen mit den Augen zucken und er war sehr schwer nervös, ja. Obwohl er ja gar nicht viel gewusst hat, was los war, ja. Aber das hat sich von den Eltern auf uns übertragen. Ich konnte nie in einem geschlossenen Raum sein. Also das ist eigentlich mehr oder weniger bis jetzt geblieben. Und ich bin 1989 ist es dann zum richtig zum rausgekommen und mit Schwere, weil ich psychische Störungen gehabt. Ja.
Das heißt, die Traumatisierung ihrer Kindheit,
ja,
hat sie ihr ganzes Leben begleitet und ist immer wieder in verschiedener Intensität zutage getreten, weil 89 waren sie ja schon 50.
Ja, ja.
Hatten schon selber Kind und alles, oder?
Ja, und das ist Wahnsinn. Plötzlich da gewesen. Ich wusste, okay, dass ich Platzangst habe, das habe ich gewusst.
Mhm. Ja. Ist kein Wunder mit dem. Da ist das Studio hier für Sie wahrscheinlich jetzt auch unangenehm.
Ja, jetzt hat sie das, jetzt bin ich das schon gewohnt. Ja. Ja. Also das ist ja, aber nicht für lange Zeit,
ja,
natürlich. Aber zum Beispiel, ich war dann später in Militär im Ausland. Ja. Mhm. Und ich war der Einzige, wir haben damals alle in Zelte geschlafen, ich war 3 Jahre im Militär und ich war der Einzige, der draußen geschlafen hat. Es war erst zwar verboten, aber dann hat man es gewusst, mir kann man das nicht, ich konnte nicht in den Engen drinnen sein. Ja? Oder ich habe dann, ja, diese 1989 ist das dann, hat sich das gesteigert. Oder zum Beispiel, ich konnte in keinen Aufzug fahren. Und das erste Mal hatte ich ein Riesenproblem, weil wir waren in New York und da waren wir,
da muss man
die Türme dann, die ja gesprengt wurden, und da musste man mit einem Aufzug,
ja,
fahren.
Ja. Das war
aber bis dahin, aber das war ich nie mit einem Aufzug. Ja.
In Wien geht das gerade so, aber
ich
in New York geht's
gehabt,
nicht.
Die im 7. Stock gewohnt haben, im, okay, 20. Bezirk.
Na bitte.
Aber ich bin zu Fuß gegangen.
Wollen Sie uns verraten, was Sie beruflich gemacht haben?
Ich habe verschiedene Berufe gehabt. Ja. Also ich habe von Zeit zu Zeit auch geändert meine Berufe. Also ich wollte was anderes machen. An und für sich habe ich, ich wollte Kaufmann werden bei Meindl, weil das war für mich mit Essen verbunden und mit Dingen, die aus dem Ausland kommen, weil ich immer wollte weg von Österreich. Aber das war damals nicht möglich, also bin ich dann Automechaniker geworden in einer großen Autobusfabrik in Wien.
Sie wollten weg von Österreich?
Ja, eigentlich schon. Ich war schon, das hat sich schon langsam entwickelt bei mir. Also überhaupt raus. Also,
weg. Also weniger wegen der Kindheitserfahrung, sondern Sie hatten Lust auf die Welt.
Auf die Welt und auch zum Teil die Erfahrung, die ich gehabt habe. Aber hauptsächlich war das, weil ich ein bisschen, und ich bin auch ab 10. Lebensjahr dann bin weggeschickt worden nach Tschechien. Damals war die Tschechoslowakei. Also da war so, uns ist gegangen wie in einem Paradies, ein Sommerlager und so hat es begonnen. Und dann kam ich auch in eine Jugendbewegung, in eine jüdische Jugendbewegung, die so eine Art Pfadfinderbewegung, und wir sind dann sehr viel herumgefahren. Wir waren in Schweiz oder Deutschland unterwegs, Italien, aber auch in Österreich und wir waren viel unterwegs immer. Wie ich schon in Österreich war und dann verdient habe, ich war ja dann bei meinem Bruder auch in der Josefstädterstraße, der der Juweliergeschäfte gehabt, und da war ich dann, ihr mit das angeeignet. Also war ich, habe die Buchhaltung gemacht, war auch im Geschäft tätig. Mhm. Wir haben auch daneben noch ein groß aufgebaut, ein Getränkehandel, also ein Geschäft für.
Sie haben wirklich viel gemacht.
Ja, das war verschiedene. Und ja, und das war auch mein, dass ich immer was anderes nach einer gewissen Zeit lernen,
ja,
wollte.
Ja.
Ich war auch in Supermärkte Filialleiter und habe dann.
Also das Kaufmannsein hat Sie nicht losgelassen?
Nein.
Ja.
Das war immer, ja, das hat mich immer interessiert. Also, und dann war ich jahrelang sogar in einem der größten Supermärkte in der Steiermark
geöffnet. Okay. Wow.
Das hat mich interessiert und ich habe sehr gerne gelernt.
Mhm.
Das wollte ich noch sagen, aber das ist schon zu spät. Meine Mutter ist ja dann zum jüdischen Glauben übergedreht. Auch wir mussten nicht, aber Die Eltern haben uns gefragt und wir sind dann übergetreten, weil es uns, ja, es war ein Bedürfnis auch meiner Mutter, besonders meiner Mutter. Meine Eltern haben am 8. Mai 1945 geheiratet. Das ist jetzt vor kurzem der 8. Mai. Das ist der Tag, wo der Krieg beendet wurde. Ja. Also wie ihnen das gelungen ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß es, wir haben die Papiere. Wir haben über das noch nie gesprochen. Ja. Jetzt haben wir erst vor kurzem angeschaut, die Papiere. Und die haben genau am 8. Mai geheiratet. Also, das war gerade der Krieg aus.
Ein unglaubliches Datum, wenn man das durchgemacht hat, oder?
Und zu Care bin ich gekommen, eben da habe ich Geld gehabt und das war mein erstes, wo ich angefangen habe, vielleicht ist das schon 50 Jahre her, zu spenden.
Danke, Elas, das ist so eine Hilfe für uns und dass Sie so ein Verständnis dafür haben. Wann hat es begonnen, dass Sie so aktiv über das gesprochen haben und auch irgendwie doch zu einer sehr versöhnenden Persönlichkeit in Österreich geworden sind? Wann haben Sie das begonnen? Weil Sie gesagt haben, 1989 wurde dieser Film gedreht, das heißt, das ist ja schon lang her.
Das war also schon vorher, also, ein bisschen big war.
Ja, wie ist es dazu gekommen?
Naja, ich hab eine Bekannte gehabt, die Historikerin, und die hat sich beschäftigt, also die hat sind Freunde von uns, ja. Und die hat immer gesagt, ich soll aufschreiben, was gewesen ist. Ja. Es hat mich erst gar nicht so stark interessiert. Ich habe andere Probleme gehabt. Ja. Ich war ja jahrelang im Ausland. Ja. Ich war in Israel fast sechs Jahre. Und bin dann zurückgekommen. Das heißt, ich wollte gar nicht zurückkommen. Aber meine Eltern, die in Wien waren, die waren sehr krank, beide. Und die habe ich besucht und ich wollte eigentlich nur so 2 Wochen in Österreich bleiben und dann wieder zurückfahren. Es hat mir dort gefallen und ich habe eine Arbeit gehabt und habe gearbeitet und wollte eigentlich wieder zurück. Und dann habe ich aber gleich am Anfang meine jetzige Frau kennengelernt. Wir sind jetzt 63 Jahre verheiratet, ja. Und ich hab immer gehofft, sie wird mit mir wieder dorthin gehen, aber das war nicht so. Und sie, ich habe das immer aufgeschoben.
Wien
und
war dann doch stärker.
Aber ich habe 10 Jahre auf Koffern gelebt. Also wenn sie gesagt hat, jetzt fahren wir, dann wären wir gefahren, ne? Das Einzige, was ich bin dann sehr oft hingefahren. Inzwischen habe ich auch meine Schwester ist ja auch dort. Mhm. Die ist dann mit meinen Eltern hingekommen. Ich bin 57 ausgewandert und 58 sind meine Eltern gekommen mit meinen Geschwistern. Und die Eltern sind nach 6 Monaten wieder zurück nach Wien. Mein Vater hat es nicht ausgehalten dort. Meine Mutter schon, die war ganz begeistert. Und und meine Geschwister sind dann, mein Bruder ist dann, war auch mit mir Militär, 3 Jahre.
Wir sprechen vom israelischen Militärdienst, ja. Wenn man von 3 Jahren spricht, das habe ich mir vorher schon gedacht.
Ja, und
das
ja,
heißt, das Sie sind eingebürgert worden, oder?
Wenn
Sie
ich bin vom Schiff runter und war schon israelischer Staatsbürger. Ja. Mhm. Das habe ich erst nicht gewusst, obwohl ich irgendwas unterschrieben und das aber, ich war ja einverstanden, aber ich habe es nicht einmal gewusst, weil ich war dann, bin mit dem Pass aufs österreichische Konsulat gegangen. Und wollte den Pass verlängern. Und er sagt, geben Sie mir den Pass. Und wir haben den Pass gegeben und sagt, der ist eingezogen. Da war ich natürlich, er hat dann mich gefragt, und er sagt, wieso, warum? Sagt er, weil Sie im Militär sind in Israel. Nicht wegen der Staatsbürger, sondern im Militär. Mhm. Damals war das so. Ich konnte, mein ganzes Leugnen hat nichts genützt. Also, ja. Die haben das gewusst.
Ja.
Aber dann war mir das auch egal, weil ich habe ja dort gern gelebt.
Mhm. Hat es Ihnen gefallen?
Mir hat es gefallen. Mhm. Ja, es
und heute, haben Sie sicher zwei Staatsbürgerschaften, oder?
Nein. Das meine Schwester hat das, aber ich nicht.
Ah, okay.
Ich musste die Staatsbürgerschaft ablegen und dann erst nach 8 Jahren, ich war ja Ausländer, nach 8 Jahren, so wie alle anderen auch, die Staatsbürgerschaft zurückbekommen. Also musste im Rathaus schwören auf Österreich, auf die Fahne. Ja.
Das ist wirklich eine Odyssee, die Sie da eigentlich hinter sich haben, oder?
Ja, das wollte ich auch noch sagen. Meine Eltern, also meine Mutter, die ja Christin war,
ja,
ist dann, weil sie hat gearbeitet bei zwei jüdischen Familien, die aber dann geflüchtet sind. Und meine Mutter hat dann schon gewusst, was los ist. Ja, mein Vater hat es nicht mitbekommen. Er ist schon mitbekommen, aber er hat es nicht. Er hat gesagt, was soll mir passieren? Ich bin österreichischer Staatsbürger, meine Eltern waren Österreicher, also was soll passieren?
Das haben ja viele nicht geglaubt. Man konnte sich das nicht vorstellen, dass das passiert, oder?
Ja,
ist ja auch unvorstellbar, hätte ich mir auch nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Mein Vater hat Freunde gehabt, er war ein sehr guter Sportler, ja. Er war Musiker, er hat doch bei den Symphoniker gespielt, er ist der Geiger. Einige Zeit. Und also der hat sich überhaupt nicht vorstellen können, dass sowas passieren kann. Ja? Er hat es dann gesehen, was los ist. Ja? Aber die hat immer gesagt, nein, das wird dann vorbeigehen, schnell. Aber meine Mutter hat das schon eben durch diese zwei Familien, die da, bei denen sie gearbeitet hat, sie ist mit 14 Jahren von Niederösterreich nach Wien gekommen, also als Hausgehilfin. Ja. Mhm. Und die Mutter hat das schon irgendwie, und die hat sich damals schon umgesehen, wo man sie verstecken kann. Allerdings, die hat auch nicht geglaubt, dass das lange dauern wird. Sie hat geglaubt, naja, für einige Zeit, ja. Und da hat man eben eine Bekannte von ihr, die im Haus gewohnt hat und selbst dann Nationalsozialistin war, war ja auch ein Glück, dass die das nicht verraten hat. Ihr Mann war, der war Offizier im Führerhauptquartier in Berlin.
Gottes Willen.
Und der auch das gewusst hat. Ja.
Aber die haben Sie trotzdem nicht verraten, beide nicht?
Die haben uns nicht verraten. Mhm. Und ich kann mich sogar erinnern, dass er einmal uns gesehen hat. Ja. Also er wusste von uns. Ja. Er ist immer gekommen mit zwei Koffern. Und also meine Mutter hat dann gesagt, was mit den Koffern an sich gehabt hat. Also es waren gestohlene Sachen in Berlin. Ja. Aber er hat uns nicht verraten. Und meine Vermutung ist, dass es ja auch später nicht gemacht hätten, weil sonst hätten sie selbst Probleme gehabt. Warum haben sie uns nicht verraten?
War das dann schwer für Ihre Eltern? Ich nehme es an, aber war es schwer für Ihre Eltern, dann mit denselben Leuten nach dem Krieg wieder zu leben?
Also meine Eltern sind ja weg von dort sofort. Ja.
Ja, aber trotzdem, in Wien zu leben.
Es war sehr schwer. Wir haben in einer Gegend gelebt, dann später. Also meine Mutter war kam von aus Niederösterreich. Wir haben dann eine Wohnung zugewiesen bekommen, weil die Wohnung von meinem Vater mit der Großmutter, der zusammen bei seiner Mutter gelebt, und im 16. Bezirk, die wurde ja erst einmal zusammen, die haben ausgeräumt die Wohnung und also hat man eine Wohnung gesucht und überhaupt auch mit uns Kindern und in den Keller konnten wir und wollten nicht mehr weiterleben. Also es war ein ausgesprochen feuchter Keller. Wir sind ja alle krank geworden durch diese. Mein Vater ist auch erblindet, fast. Er war 75% erblindet. Meine Mutter hat einen schweren Kopftumor gehabt, hat es immer zurückgehalten. Sie hat nur Kopfschmerzen, konnte nicht zu einem Arzt gehen, weil sie Angst gehabt hat, dass wenn sie in ein Spital muss, ja, dass sie uns Kinder nicht außerdem. Ohne Mutter, die war die uns gerettet hat. Mhm. Also wäre das schwer gegangen. Und sie ist erst 48 dann bei einer Notoperation im AKH, also operiert worden und hat mir den ganzen Knochen, den Schädelknochen rausgenommen. Sie hat dann auch, man dann beschädigt ihre Nerven.
Die, aber sie hat es überlebt.
Sie hat es überlebt, aber ständig, sie hat sehr gelitten unter den, wie sie, dass ihr das Gesicht verzerrt war. Ja. Sie war ja eine hübsche Frau einmal und dann war das weg. Ja.
Schrecklich.
Und der Vater hat noch mehr gelitten, weil er war immer so ein lebendiger Mensch und so Sportler und mit Freunden.
Der war eingesperrt im Keller.
Ne? Der war eingesperrt, aber er war ja nicht der Einzige, der mehr draußen war wie mit meiner Mutter. Meine Mutter ist wenig raus, weil sie wollte uns nicht verlassen. Ja? Sie wollte nicht raus, aber mein Vater war sehr viel unterwegs auch. Also viele. Also er hat dadurch, dass er war sportlich. Er war auch so angezogen und auch, er hat sich auch dann ein bisschen angeglichen. Da gab's
dass
so
er nicht auffällt, gell?
Bitte?
Dass er nicht so auffällt.
Eben, Schnürsamt, Hosen. Aber es war trotzdem auch sehr schwierig, weil man ja jüngere Leute, also er war damals circa 33 oder sowas, das war 39, 38 war er schon. Aber trotzdem waren Männer waren zu der Zeit im Militär oder waren sie irgendwo mit Uniformen, SA, SS oder was weiß ich.
Und nicht zivil unterwegs.
Aber nicht zivil unterwegs. Aber er, dadurch, dass er war sehr vorsichtig und sehr, er konnte gut laufen. Er war einmal in der Situation, dass man ihm am Schwedenplatz fast erwischt hat. Er konnte davonlaufen und die hätten nachgeschossen, wenn nicht dort Menschen gewesen wären. Und so, das war, Und damals war er ja noch sportlich. Das hat sich dann, zum Schluss war das dann weg. Er war auch gebrochen dadurch, ja. Also, das hat er, war er nicht gewohnt, dass er muss in der Wohnung sein und sitzen und er war auch, seine Musik, die er so geliebt hat, konnte er nicht ausüben, den Beruf. Er hat zwei Berufe gehabt. Er war Lederwarenerzeuger, also nicht er, sondern die ganze Familie. Da waren ja weiß ich wie viele Onkeln und Tanten und alle mitgearbeitet. Die haben so Taschen erzeugt und sehr schöne Sachen, so Damen, Herrentaschen, Brieftaschen und so.
Ein Familienbetrieb.
Da waren eine Menge Onkeln und Tanten und die haben alle diesen Beruf erlernt damals. Und das hat ihm auch geholfen, weil er hat dann er war doch im Orchester und musste das Orchester verlassen, obwohl sein Freund, der das geleitet hat, der hat ihm sogar noch eine sehr teure Geige geschenkt und hat gesagt, ich muss dich leider verlassen, also du musst leider das Orchester verlassen, es waren noch einige andere auch, weil das war verboten, es war verlangt, dass man diese Leute rausschmeißt.
Das kennen wir leider auch vom anderen berühmten österreichischen Orchester. Und das hat Jahrzehnte gedauert, bis das aufgearbeitet wurde, wo die jüdischen Musiker hin verschwunden sind. Also es berührt mich total, wenn ich Ihnen zuhöre. Herr Ehlers, wie geht's Ihnen, wenn Sie heute aufs Heute schauen? Wie geht's Ihnen da?
Naja, ich habe, schauen Sie, ich war immer nach dem Krieg dann, also nachdem ich dann zurückgekommen bin, bevor ich weg nach Israel gegangen bin, war ich immer unterwegs, ja, ich bin viel in Europa rumgefahren mit Autostop und bin auch, bevor ich nach Israel gegangen bin, noch mit einem Freund sind wir 3 Monate in Europa herumgefahren, mit Autostop immer, weil Geld hatten wir nicht. Ja. Und außerdem war das lustiger. Und aber wie ich zurückgekommen bin, war ich immer sehr, sehr so vorsichtig mit, ich habe Angst gehabt, mit Freundschaften. Ja. Also wir haben, weil ich habe immer die Angst gehabt, wo ich mir jetzt, ich freunde mich mit wem an und der wird dann, sagt dann ein Wort und so war es manchmal, ja, wo ich dann und ich habe keine Angst gehabt, das auch denjenigen zu sagen.
Dass das für sie nicht in Frage kommt, ja. wenn man
und das war dann aus. Und das war oft der Fall, weil wir sind sehr viel herumgefahren mit meiner Frau, mit Schiffen und was weiß ich, verschiedenes. Und hat man Leute kennengelernt und dann ist man mit denen gesessen und ja, und dann war immer die Vorsicht. Ich war immer ängstlich, dass dann irgendwas ist, auch meine Frau, ja, weil sie Angst gehabt hat, ja, da kommt so ein Wirbel oder je nachdem, ja, also. Und also und besonders bei älteren Menschen, ja.
Na klar,
also,
man fragt sich, was haben die gemacht, oder?
Bitte?
Was haben die gemacht, während wir im Keller
gesessen sind? Ja, ich habe immer gedacht, ich habe immer geschaut, wie alt ist der, wo war der, was hat er gemacht? Mhm. Also nicht als Kind, ich habe nichts gegen, nicht auf Junge, ja. Aber wir haben mehr in Nussdorf gewohnt, in Döbling. Und da waren genug Leute, die nicht uns gut gesinnt waren. Mhm. Und auch, das hat sich auch übertragen auf die Kinder. Aber nicht alle. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ein Riesenproblem in der Schule gehabt hätte, aber es gab mit Lehrer einige Lehrer. Mhm. Und auch mit Kindern hin und wieder. Und ja, das war auf der Straße.
Sie waren halt sehr sensibel darauf, das kann man ja verstehen.
Ja, also wir waren bis jetzt, ja, auch obwohl ich genug Freunde und wir diskutieren oder streiten oder was weiß ich, aber ich werde sicher nicht den Mund halten, ich gebe mir zu erkennen, was ich denke über denjenigen. Ja.
Was sagen Sie jungen Menschen heute? Ich weiß, Sie machen viele Vorträge, Sie sind in Schulen unterwegs.
Vorträge ist ein bisschen, ja, ich war.
Ja, Sie sprechen über das, was Sie erlebt haben.
Ich war gestern zum Beispiel in einer Schule. Mhm. Ja. Also ja, ich gebe denen, wenn sie mich fragen, also Antworten. Direkte Ratschläge. Ich bin keiner, der Ratschläge gibt, Jugendlichen überhaupt. Also, aber ich sage, man muss immer vorsichtig oder denken, was sie hören. Oder nicht nur von einem, der irgendwas sagt, wenn man über das reden will, dann soll man sich vorher interessieren, warum redet er so, was ist mit dem und so weiter. Also, aber direkt, dass ich ihm sage, du musst das und das machen, das sage ich nicht, ja. Weil ich weiß, dass, wie das war mit als Jugendlicher, immer auch nichts sagen lassen. Aber wenn er mich fragt, dann gebe ich ihm Antwort darüber. Aber ich höre oft, ich habe jetzt vor einiger Zeit auch mit Leuten diskutiert, die gerade protestiert haben, ja, mit Jungen. Aber ich habe gesehen, die haben überhaupt keine Ahnung von denen. Ja, die schreien halt, weil irgendwer denen das vorsagt. Ja. Also ich meine, ich will jetzt nicht alle sicher werden. Es gibt genug Probleme und es gibt genug nicht in Ordnung dort. Aber ich muss mir das vorher, und das sage ich auch den Jugendlichen.
Also Ihre Botschaft ist, man muss sich anschauen, was dahinter ist und sich möglichst viel informieren und möglichst viel mit Menschen, die in diesem Setting leben, sprechen. Eben, wir können also vieles von hier aus gar nicht beurteilen, würde ich sagen.
Es gibt die Leute, verurteilen irgendwas, was sie gar nicht wissen, um was, über was es geht. Und das möchte ich den Jugendlichen auch sagen. Ja, egal, was passiert, ja, schaut nach, lest oder erkundigt euch, redet mit den Leuten, die da gewesen sind, warum ist dieses Problem, was ist da los? Ja? Und das sage ich auch über Menschen. Ich habe auch schon mit Neonazis diskutiert. Ja. wo mir das sehr schwer gefallen ist, ja, mit Leuten, die, wo ich gewusst habe, weil da gab es eine Neonazi-Partei, also Jugendliche nicht weit von hier, waren einige von und ich habe auch mit denen diskutiert.
Ja. Da haben Sie meinen allergrößten Respekt, Herr Ehlers. Den haben Sie sowieso. Ich finde es so unheimlich wichtig, dass Menschen, die den Krieg erlebt haben, und wir haben innerhalb der EU das Privileg, dass es wirklich ein Friedensprojekt war bislang, dass man uns erzählt, wie das wirklich war. Weil es gibt nicht mehr allzu viele, die das noch erzählen können. Und Wir können es uns nicht vorstellen. Ich schon, weil ich aufgrund meiner Arbeit immer wieder in Kriegsgebieten war.
Ja.
Und es war schrecklich. Und wenn ich mir vorstelle, dass hier für uns, das will ich mir gar nicht vorstellen. Und ich bin froh um jeden, der sich es nicht vorstellen kann. Aber wir sollten nicht vergessen, wohin das führt, wenn man auf einmal sich nicht mehr zuhört, sich nicht mehr interessiert füreinander und die so hochgehaltenen europäischen Werte nicht mehr wirklich hochhält. Also das halte ich für sehr, sehr wichtig. Herr Ehlers, es war mir wirklich eine Freude und eine Ehre, dass Sie zu Gast waren beim Care in Action Podcast. Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben und ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau alles, alles Gute.
Danke, Rischen. Danke sehr.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.